der Bremen-Podcast.
Aus dem Herzen der Hansestadt.
Ja, moin, hier ist der Bremen-Podcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meinen Co-Host Renate. Hallo Renate.
Moin Olaf. Es ist warm, es ist Sommer. Sommer in Bremen mögen wir.
Summer in the City sozusagen, ja.
Ganz genau.
Wie geht's dir? Bist du am Schwitzen oder?
Ich bleib einfach cool.
Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe mich so ein bisschen in die unteren Geschosse begeben, weil es da etwas kühler ist als unter dem Dach. Aber ja, bisher kann man es ganz gut aushalten. So, ja.
Na, ich freue mich immer, was so rundherum passiert. Es gibt ja das ein oder andere Freibad, da kann man ja mal reinhüpfen.
Warst du schon im Freibad dieses Jahr?
Auf jeden Fall.
Wo warst du denn?
Ja, erstmal war ich in meiner alten Heimat im Erich-Rademacher Freibad. In Magdeburg.
Oha,
und
ja.
Und Tag der Aufnahme bin ich kurz davor, nochmal ins Stadionbad zu hüpfen.
Ins Stadionbad, oh, das ist auch sehr schön, ja. Ich war tatsächlich noch gar nicht im Freibad, aber ich war in einem Schwimmbad in Bremen und eins im Speckgürtel, wie man so schön sagt. Und da erinnere ich mich auch noch an meine Vereinszeit in der Grundschule war das damals. Kann ich gleich was zu erzählen, ja. Soll ich damit anfangen?
Ja, wenn du jetzt schon so ganz
Ich bin gerade schon im Flow drin, weil genau, also meine Tochter macht gerade ihren Freischwimmer, also die ist gerade mittendrin und sie hat jetzt in der letzten Woche, seit der Aufnahme, zum letzten Mal Schwimmtraining gehabt im Unibad. Das wird nämlich abgerissen jetzt Ende des Monats, beziehungsweise schließt das am Ende des Monats. Und sie hat quasi noch eben in ihrer letzten Schwimmstunde angefangen, die Freischwimmerprüfung zu machen. Und es fehlte leider nur das Tauchen. Und da muss man ja so einen Ring hochheben von 2 Meter Tiefe. Und naja, sie ist daran wohl rangekommen, hat ihn berührt, aber hat ihn leider nicht nach oben heben können. Da denkt man so als Erwachsener, ja, hätte man nur mal eben fester zugreifen können. Aber das ist natürlich für ein Kind schon noch eine ganze Menge, was da an Überwindung aufgebracht werden muss, um den Ring zu holen. Naja, ist nicht schlimm. So, aber das war der letzte Schwimmkurstag im Unibad für sie. Und ich habe mich daran erinnert, tatsächlich habe ich auch an einem letzten Tag meinen Freischwimmer gemacht. Nämlich im Zentralbad habe ich damals meinen Freischwimmer gemacht.
Ah,
kennst
ja.
Du das Zentralbad? Sagt dir das was?
Natürlich sagt mir das was, denn wir haben darüber schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge geredet. Ich kenne das natürlich nicht mehr, weil ich viel später erst nach Bremen gekommen bin.
Ja.
Aber genau, wir haben da schon mal drüber geredet und ich fand das auch ganz, ganz beeindruckend, wie das aussah.
Ja, es gibt auf der Webseite des Metropoltheaters gibt es noch ein bisschen ein Nachruf auf das Zentralbad, weil das Metropoltheater am Richtweg, das steht jetzt auf dem Fundament, wo früher einst das Zentralbad gestanden hat. Ja, und das ist dann jetzt gerade so bei mir als Erinnerung wieder hochgekommen und habe dann gedacht, das ist jetzt so ein Ding irgendwie, dass meine Tochter jetzt quasi im nächsten Schwimmbad ihren letzten Schwimmkurs macht, um ihr Freischwimmer zu bekommen. Ja.
Ja, das passt eigentlich total gut zu dem, was ich gerade gemacht habe. Und zwar das Überthema würde ich sagen, ist Bremer Orte im radikalen Wandel. Denn so heißt die Reihe, die Katrin Brettschneider mit ihrem Ensemble gemacht hat. Und da gibt es verschiedene Reihen. Und zwar sind das solche organisierten, also nicht unbedingt nicht mehr organisiert, aber es sind verschiedene Audio-Walks, die sie produziert hat. 2 davon kann man jetzt schon autonom einfach mit dem Smartphone vor Ort machen und individuell die Zeit planen, wenn man das machen möchte. Das wäre einmal Teil 1, Shaking Hands with Ghosts. Das geht um die AG Weser an der Waterfront. Da kannst du dann rumlaufen. Und da sind auch so ganz beeindruckende O-Töne drin von Arbeitern und Gewerkschaftern. Und genau, und ja, auch so genau Anwohnern, die da einfach ihre Erinnerungen teilen. Das ist total spannend. Und es gibt eben noch einen zweiten Teil zur Überseestadt und den Überseehafen. Das heißt, kein Schiff wird kommen. Und ich habe mir tatsächlich Teil 3, der ganz frisch gekommen ist und jetzt auch noch mal Ende Juni am 26., 27. und 28. Juni im Tabakquartier auch in der Hermann-Ritter-Straße gezeigt wird. Den habe ich mir letztes Wochenende schon angehört. Und das ist total beeindruckend, weil ich gar nicht so viel über diesen ganzen Bereich weiß. Ich wusste das mal von der Freundin, ja, Brinkmann macht so Tabakverarbeitung und so weiter. Hm. Es gibt ja da hinten lang auch so in Woltmershausen so einen Weg, wo man dann schön in die Natur und Richtung Delmenhorst fährt mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Und da habe ich immer schon mal so am Rande davon gehört, aber das ist auch ein sehr, sehr toller plastischer Audiowalk. Wir sollten uns das unbedingt mal genauer angucken und anhören, denn es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht.
Wir haben ja schon ein paar Audioguides erwähnt. Ich finde das auch ganz spannend. Also wir haben von der WFB natürlich einen Audioguide für den Innenstadtbereich schwerpunktmäßig. Aber ich habe ja auch zum Beispiel den Audioguide gehört zu Metalhenge. Mhm. Der wurde ja dann auch vom Olbers Planetarium eben mit zur Verfügung gestellt. Und das ist immer ganz fantastisch, dass man eben Bremen erkunden kann. Man packt sich die In-Ears rein und kann eben spazieren gehen und eben sich noch ein bisschen dort Wissen drauf schaffen. Das ist immer ganz schön.
Ja, nicht nur das. Also wir haben bei der WFB tatsächlich haben die Kollegen noch, das müssen wir auch nochmal ganz genau erklären zu einer späteren Folge, die haben was zu den Stolpersteinen gemacht, ein Kollege von der WFB in Audioburg und auch einen zu kulinarischen Begebenheiten, der heißt Moin Mal Mahlzeit und ja, die kann man sich auch anhören. Warum ich auch so drauf anspringe ist, in der Tabakfabrik gab es ein Schwimmbad für Mitarbeitende extra. Und die sind dann in der Pause oder nach Feierabend sind die da mal rein. Deswegen, das ist so versteckte Orte oder hättest du das gedacht, da wo jetzt das Fitnessstudio daneben ist, da stand das Schwimmbad, das Brinkmann-Bad. Das war für die Mitarbeitenden und die deren Familien.
Nee, tatsächlich habe ich das noch nie gehört.
Nee. Ja, natürlich nicht, weil das ist ja für dich auch am anderen Ende der Stadt und wenn man niemanden hatte, der damit zu tun hatte und die, ich meine, als du dann ein bisschen älter wurdest, die Fabrik war ja dann schon geschlossen. Also
ja, genau. Ja.
Deswegen kannst du da gar nicht mehr so viel drüber wissen. Aber das fand ich auch super, super spannend, dass da einfach so ein Bad war. Ich bin ja auch eher eine Schwimmerin als eine Joggerin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, eher genau so, ja.
Ja, und deswegen, ja, fasziniert mich das auch, dass mein Sohn ja für Mitarbeitende ein Schwimmbad hat.
Das würde ich mir jetzt auch wünschen hier für uns Mitarbeiter ein Schwimmbad.
Ja.
Also Duschen gibt es hier, aber im Schwimmbad leider nicht. Ne, nee, ist auch eher eine temporäre Forderung. Ne, so man braucht das ja nicht so häufig. So.
Mikrofon und Wasser ist eigentlich keine gute Idee.
Das stimmt, ja.
Würde ich mal so sagen.
Eher das falsche Medium. Ja.
Ganz genau, genau. Ja, neben diesen ganzen körperlichen Betätigungen und Spazieren kann ich dir sagen, dass du dieses Mal in dieser Folge Hunger kriegen wirst.
Wenn,
ja.
Also ein kulinarisches Thema haben wir diesmal.
Es ist ein kulinarisches Thema. Wir sind sogar in Bremen-Nord. Wir sind bei Jonas Brotbude, beziehungsweise Jona ist zu uns gekommen und hat auch was dabei gehabt.
Also es geht um Brot.
Es geht um Brot und nicht um Kuchen. Das soll nochmal so weit gesagt sein.
Ich bin gespannt. Dann, guten Appetit dir, Renate. Oder esst ihr während der Aufnahme? Ich frage mal ganz vorsichtig.
Nee, während der Aufnahme essen wir nicht. Aber sehr danach gut, okay. Wurde gegessen. Und eine Kollegin hat zum allerersten Mal in ein Kanelbrötchen gebissen.
Ein Kanelbrötchen, ein Zimtbrötchen, ja. Ach, Kanelbrötchen, dazu haben wir auch einen kleinen Einspieler.
Ja, 30 Jahre alt und noch nie ein Kanelbrötchen gegessen. Da musste ich mir ganz schön was anhören letzte Woche. Aber wie praktisch, dass ich direkt am gleichen Tag noch eins probieren durfte. Und ich muss sagen, meine erste Kanelbrötchen-Erfahrung war sehr positiv. Mir gefällt besonders, dass es außen sehr, ja, so fast schon ein bisschen knusprig ist durch diese Zimtzuckerschicht. Und innen habe ich nicht erwartet, dass es so massiv ist. Also es ist gar nicht so, also man wird schon gut satt, würde ich sagen. Also es ist sehr weich von innen, aber auch sehr, die Konsistenz ist sehr füllend. Also auf jeden Fall ein sehr guter Snack, wenn man auch danach satt sein will. Kann ich nur weiterempfehlen. Und ich werde bestimmt in Zukunft noch öfter jetzt eins essen.
Der Begriff Kanelbrötchen ist auch, glaube ich, so typisch Bremen, oder? Also gefühlt ist das so, dass wenn ich das zum Beispiel bei meiner Verwandtschaft, die außerhalb von Bremen lebt, irgendwie sage, dass ich ein Kanelbrötchen gerne frühstücken möchte, dann gucken die mich meistens immer sehr ratlos an.
Es gibt doch meistens nicht so Zimtbrötchen, ja, ne? Woanders. Also das ist eine bremische Sache und eigentlich sollte es den Stellenwert eines Franzbrötchens haben. Also es ist, was dem Hamburger das Franzbrötchen ist, würde er dann gleich noch sagen, ist dem Bremer und der Bremerin das Kanelbrötchen.
Sehr gut. Mit Butter und Nutella ist meine kulinarische Empfehlung dafür. Aber vielleicht gibt es da auch bessere Vorschläge. Ich bin also gespannt.
Es gibt eine sehr krasse Kombi, die im Laufe des Gesprächs herauskommt. Ich will sie nicht verraten. Ich glaube, manche Bremerinnen und Bremer werden in Ohnmacht fallen, wenn sie hören, in welchen.
Oh, ich hab eine Idee tatsächlich.
Nein, sag es nicht.
Jetzt sage ich es noch nicht. Wir machen jetzt hier einmal Halt. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß jetzt mit deinem Gespräch. Und ich gebe dir jetzt gleich meinen heißen Tipp ab, ne?
Ein Mann sieht Brot, hieß es einmal auf der WFB-Webseite, als es um die Brotbude in Bremen-Nord ging. Und heute ist dieser Mann, der Brot sieht, zu Gast im Bremen-Podcast. Hallo, Herr Hellwig.
Moin.
Moin. Schön, dass wir uns treffen können. Ich sehe auch, wir haben eine Tüte dabei. Sie haben eine Tüte dabei.
Natürlich.
Was wird es heute geben?
Ich habe einfach mal quer durch den Tresen gegriffen und ein paar Brote eingepackt und ein paar Brötchen.
Mhm. Auch so ein Bremer Klassiker dabei? Oder
ja, Kanäle sind auch dabei, die sind immer dabei.
Da müssen wir später nochmal drüber reden. Das ist ja scheinbar wirklich so eine richtig ganz besondere Sache hier in Bremen. Ja, ich möchte mal ein bisschen mehr erfahren. Also es geht ja jetzt um eine Brotbude. Was ist wirklich das Besondere daran im Vergleich zu anderen? Ich habe im Interview nachgehört, dass Sie gerade extra sagen, nein, ich bin eben kein Konditor, sondern Bäcker und ich möchte Brot und keinen Kuchen machen. So. Wie soll ich das dem Besuch aus Amsterdam erklären?
Die Brotbude ist eine Brotmanufaktur, wo es eben nicht das klassische Vollsortiment von Bäcker gibt, von Torte, belegte Brötchen über Cappuccino bis zum Brot und Brötchen, sondern wir haben gesagt, wir fokussieren uns darauf, was wir richtig gut können und das ist eben Brot und Brötchen. Hm. Das heißt, es gibt bei uns keine Kaffeemaschine, es gibt bei uns keinen Butterkuchen, sondern es gibt eben täglich 10 Sorten Brötchen, 10 Sorten Brot und das war's. Darauf fokussieren wir uns, da geben wir all unsere Mühe rein und sind da auch ein bisschen, also das Konzept schließt auch ein langes Wochenende ein. Das heißt, wir haben Sonntag und Montag Ruhetag. Das heißt, ich kann mir und meinen Angestellten auf jeden Fall immer ein langes Wochenende garantieren, weil nicht mal irgendjemand wieder sonntags irgendwo einspringen kann. Unter der Woche machen wir den Laden wieder um 14 Uhr zu. Das heißt, wir haben nur von 7 bis 14 Uhr geöffnet und haben auch keine Filialen. Das heißt, wir haben einen Standort mit einer offenen Backstube. Das heißt, es gibt einen Tresen und dahinter befindet sich direkt die Backstube, wo man auch zusehen kann, wie Brot und Brötchen hergestellt werden und frisch gebacken werden. Das heißt, es gibt von uns keine Filialen. Wir sind klein und fein, würde meine Mutter sagen.
Ich habe gesehen, es gibt auch einen Backplan online. Das heißt, man könnte schon sich ein bisschen darauf einstellen, was es an welchem Wochentag so gibt.
Genau, richtig. Wir haben uns ja selber dieses Limit von 10 Brotsorten pro Tag gestellt. Das samstags ufert das auch mal aus. Und die Konsequenz daraus war, wenn wir mehr als 10 Brotsorten anbieten wollen, dass wir unter den Wochentagen die Brotsorten tauschen. Das heißt, wir haben 5 feste Brote, die Standards, das sind so die Klassiker, das graue Brot, das Schwarzbrot. Und dann kommen aber eben Spezialbrote immer dazu gemischt, die wir dann eben nur an diesen Tagen backen.
Und was ist gerade so das Trendbrot? Also es gibt ja immer so Kürbissaison.
Ja, der Klassiker ist gerade das Focaccia. Wir sind ja wieder im Sommer. Mhm. Das ist das klassische Grillprodukt. Da gab es mal eine NDR-Doku zu.
Ja.
Richtig. Im Herbst wird es wieder das Kürbisbrot sein. Mhm. Das ist sehr nachgefragt. Auch Bremer Klassiker, würde ich sagen.
Ich habe auch gesehen, das Rezept gibt es auch schon im Internet, habe ich gesehen, bei Butten und Binnen.
Das haben wir immer preisgegeben. Das ist gar nicht so speziell.
Ja.
Richtig. Also da bin ich, also ich sag mal, 90% meiner Rezepte, die gebe ich gerne raus, da können sich die Leute gerne probieren, das nachzubacken. Dann verstehen die Leute, was für ein Aufwand dahinter steht, dann können sie noch viel besser nachvollziehen, wie diese Preisgestaltung funktioniert, dass das nicht eben mal, ich stelle mich mal eben für eine halbe Stunde in die Küche ist und mach mal eben schnell, sondern dass so ein Brot ein sehr langer Prozess ist, mal über 40 Stunden. Das einzige Rezept, wo ich glaube ich wirklich mauer, ist das Klabenrezept, weil das seit Generationen in unserer Familie ist. Man muss nicht alles immer preisgeben.
Ja, ja, das verstehe ich total. Gibt es auch so einen Trend, also ich habe so wahrgenommen unter jungen Leuten, dass die auch selber viel jetzt experimentieren, wieder mit Sauerteig teilweise. Wie ist die Kundschaft so gemischt?
Genau, also zu Corona kam, glaube ich, diese Selbstbackphase auf, gerade mit Sauerteig. Ja. Finde ich total spannend, weil wie gesagt, es ist so, sehen die Kunden mal, wie groß dieser Prozess vom Brotbacken an sich ist. Also viele Leute können das ja überhaupt nicht einschätzen, was dahinter steht. Und die Leute fangen an, aktiv sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was ich sehr befürworte, weil es ganz lange war es ja der Fall. Wichtig ist, dass der Benz auf der Einfahrt, in der Einfahrt steht, aber was ich esse, ist erstmal zweitrangig. Und wenn ich am Ende des Monats das Brot bei Netto hole, das sonst woher kommt. Und da sehe ich gerade eine große Trendwende. Also gerade junge Familien sind wieder sehr erpicht darauf, was ich überhaupt konsumiere, was ich meinem Körper da antue. Und ich als transparenter Bäcker bin sehr dafür und ich profitiere auch davon. Weil ich verstecke mich nicht, wenn es darum geht, was ich in meine Teige schmeiße, sondern lebe das, also kommuniziere das offen und stehe da auch zu. Und das ist, glaube ich, heute sehr wichtig, dass man auch, also ich kenne sehr viele Kollegen, die motzen darüber, dass es sowas wie eine Deklarationspflicht gibt und ich befürworte das sehr. Damit kann ich mich ja viel eher von der Backindustrie abheben, als wenn ich sowas nicht offenlege. Also sonst sieht der Kunde ja wirklich nur zwei unterschiedliche Brötchen und kann überhaupt nicht nachvollziehen, was da drin ist.
Also was ich besonders fand, auch neben diesen Öffnungszeiten und dem Ganzen, ist die regionale Verbindung. Die Kürbisse beispielsweise würden dann ja auch aus der Gegend kommen.
Richtig, wir versuchen möglichst regional zu beziehen. Das klappt nicht immer, aber der Wille ist da. Und vorletztes Jahr, glaube ich, beziehen wir unsere Kürbisse aus Mainburg. Das ist ein Dörfchen etwas nördlich von Bremen. Und das war ein witziger Zufall. In dem Fall ist es sogar Bio.
Das würde mich auch total interessieren, weil wie sucht man die oder finden die einen? Wie geht man da eigentlich so vor?
Ich habe einen Wiederverkäufer, der samstags meine Brötchen verkauft.
Ja, ja.
An der Stadtgrenze quasi, also kurz hinter Niedersachsen auf der anderen Seite. Und der hat einen kleinen Lebensmittelladen und der verkauft eben auch Gemüse von diesem Hof. Und ein anderer Bäcker ist kurz vor der Saison abgesprungen. Und die Kürbisse für diesen Bäcker waren aber schon gepflanzt. Für diese Bäckerei. Deswegen hatten die natürlich sehr viel zu viel Kürbis und haben händeringend Abnehmer gesucht. Und den Tipp hat er mir mal gegeben. Und es hat überhaupt nichts dagegen gesprochen. Es hat super gut funktioniert. Der Kürbis ist, also ich habe noch nie so guten Kürbis bekommen tatsächlich. So ist das dann zustande gekommen. Also das ist ja das, was meistens passiert. Irgendjemand kennt jemanden und auf einmal hat man dann Kontakt. Und auf einmal verarbeitet man dann die Artikel von den Leuten.
Und ist das so eine Idee, dass das auch mehr wird, dass man sich dann auch noch mehr vernetzt? Ist da was geplant in nächster Zeit, was man schon sagen kann?
Spruchreif ist davon noch nichts.
Ja, also
man ist immer bemüht, man versucht es immer. Das sind natürlich immer Projekte, die nebenher laufen, neben dem Tagesgeschäft. Das sind dann meistens immer witzige Gelegenheiten, die sich auftun, die man dann wahrnimmt. Und dann macht man das einfach mal und dann wächst das auch. Ja, aber aktuell habe ich nichts direkt, was ich jetzt zeitnah veröffne. Also wir haben auch demnächst Betriebsferien. Das ist dann 3 Wochen Ruhezeit. Das ist auch ganz schön. Ist, glaube ich, auch besonders an dem Konzept, dass wir uns im Sommer noch 3 Wochen Urlaub gönnen und nach Weihnachten 2 Wochen. Das ist gerade für Leute, die aus der Backbranche kommen, dass man nach Weihnachten die Füße hochlegt, total ungewöhnlich, weil dann kommt auch meistens schon Silvester direkt danach. Dann backt man irgendwie Zehntausende Berliner und backt Tausende Baguette. Ja, wir sitzen mittlerweile in dem Zeitraum zu Hause und freuen uns über die Freizeit.
Also Personalmangel kann es ja nicht geben, da müssen ja die Leute auch wirklich immer klopfen.
Richtig, also ich gehöre zu den glücklichen Unternehmern, die keine Lücken haben im Personal. Das ist eher umgekehrt. Dass wenn ich wirklich mal eine Stelle ausschreibe, dass ich die innerhalb von einer Woche besetzen kann.
Aber wie sieht denn so ein Tag aus? Ich habe gehört, um 3 geht's los morgens. Trotzdem noch.
In der Backstube?
Ja.
Oder mein Tag? Also mein Tag ist mittlerweile völlig flexibel. Bei mir ist alles zwischen, ich bin in Urlaubsvertretung von einem Bäcker und stehe samstags um 0 Uhr vorm Ofen. Mein Wecker klingelt um 5:30. Ich muss heute eigentlich nur Büro machen.
Okay, aber in der Backstube?
Alles dazwischen. Also Backstube geht regulär unter der Woche, fangen die meisten Leute um 3 an. Der Teigmacher fängt immer ein bisschen früher an, weil der Teig muss ja gemacht werden. Der braucht ein bisschen Zeit zum Gehen, bevor der weiterverarbeitet wird. Das heißt, der Kollege fängt dementsprechend immer eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde früher an, aber regulär fangen die Bäcker um 3 Uhr an. Um 7 macht der Laden auf.
Ja.
Das heißt, wir haben dann 4 Stunden Zeit, die Brotteige in gebackenes Brot zu verwandeln und die Brötchen, die wir am Vortag schon gemacht haben, die über Nacht Aroma ausbilden durften, die zu backen, dass wir pünktlich um 7 Uhr die Pforten öffnen konnten und die Menschen mit frischen Backwaren verwöhnen können.
Es riecht auch schon richtig schön nach Brot gerade. Es zieht so richtig so lang. Ja, wir müssen also nach Gron fahren, um das Brot zu kaufen.
Das klassische Fialisieren werde ich nicht machen.
Mhm.
Das ist, also einmal kann ich mich nicht zweiteilen und der Laden lebt unter anderem auch davon, dass ich immer präsent bin. Das
ja.
Also ich habe mich ja zu einem essentiellen Teil dieser Marke gemacht, ganz bewusst. Und ich lebe auch davon, dass Kunden zu mir kommen.
Ja.
Das heißt, es ist gang und gäbe, dass es Leute gibt, die, ich sag mal, aus Osterholz kommen oder aus Ritterhude, die wirklich dann für die Nachbarschaft einkaufen und mit 30 Broten im Gepäck den Laden verlassen.
Ja.
Und also dieses Fialisieren habe ich bewusst ausgeschlossen, weil ich einen kleinen Laden haben will, in dem man sieht, was geschieht. Und je mehr Läden ich beliefer oder je weiter mein Lieferradius ist, desto früher fange ich an zu backen. Und gerade im Bereich Brötchen geht es um Frische.
Mhm.
Da geht es darum, dass das Brötchen noch möglichst warm auf den Frühstückstisch kommt. Und dieses Knistern, das Duften. Und so kann ich eben erst sagen, dass meine Angestellten meine Bäcker erst um 3 Uhr anfangen müssen und nicht um 11 Uhr abends. Das ist in vielen anderen Betrieben der Klassiker. Sondern wir haben ja, der Weg bei uns vom Ofen zum Tresen ist 2 Meter.
Ja.
Während meine Kollegen ja wirklich, die haben dann noch also eine ganze Spedition zwischen, die Brötchen müssen kommissioniert werden. Die kommen ins Auto und fahren dann noch die Kilometer bis zur nächsten Fiale. Das ist je nach Radius, kann das durchaus mal 4 Stunden auch mal fressen. Das heißt, die fangen dementsprechend einfach viel früher an.
Mhm.
Und ich verspreche mir keine Vorteile daraus, irgendwie zu fialisieren, sondern bleib bei dem, was wir gut können. Und das würde für mich bedeuten, also gerade wenn wir jetzt reden, ich würde den Standort in der Stadt aufmachen, heißt, dass ich kopiere das Konzept komplett und baue quasi in der Stadt irgendwo wirklich eine neue Backstube-Brotbude auf mit Backstube und allem, was dazu gehört und wieder 20 Angestellten dazu. Oder ich muss mir auch sowas wie eine Kommissionierung aufbauen, dass ich diese ganzen Backwaren eben in die Stadt schaffe.
Mhm.
Und da habe ich kein Interesse dran. Das ist für mich vor allen Dingen viel mehr Arbeit. Natürlich kommt da auch mehr Umsatz bei raus. Aber ich habe mich von dieser immer mehr Philosophie distanziert. Sehe ich mich nicht. Ich bin sehr glücklich damit, wie es läuft. Also was ich mir mal vorstellen kann, ist ein Brottruck, mit dem man übers Dorf fährt oder über die Märkte. Findorf-Markt ist super spannend, aber auch also super heiß begehrt.
Ja.
Das könnte ich mir höchstens mal vorstellen, aber es wird diese klassische Filiale in der Stadt wird's nicht geben.
Mhm.
Ist auch zu nah dran. Also wenn ich sowas kopieren wollen würde, wäre es die nächste Stadt wäre Oldenburg. Da passt die Klientel und es ist weit genug weg. Wenn ich mir jetzt hier einen Laden aufmache, nehme ich mir auch selber die Konten weg. Weil wir haben auch viele Konten, die aus der Stadt kommen, alle 2 Wochen und sich eben das Brot kaufen und dann einfrieren. Die kommen dann ja nicht mehr nach Gron.
Ja, reden wir doch noch mal ein bisschen über Gron und Fegesack. Es war schon lange nicht mehr im Podcast Thema. Ich finde, es ist teilweise, wenn man so einen Fegesack ankommt und dann mal, man hat wie so einen Mini-Urlaub, wenn man da ein bisschen lang spaziert und vielleicht mal irgendwo einen Kaffee trinkt und so weiter. Das finde ich schon. Aber mich interessieren ja auch noch mal so und auch die Personen, die das jetzt hören werden, noch ein paar Lieblingsorte, die von Interesse wären oder wo man vielleicht sagt, ja, jetzt ist es wieder diese typische Runde, die ich über den Hafen mache. Vielleicht sollte ich mal woanders lang gehen.
Bremen-Nord hat total schöne, viele Seiten. Also was ich an Bremen-Nord liebe, ist, dass man innerhalb von 1/2 Stunde in der Stadt ist, aber du bist auch wirklich innerhalb von 1/4 Stunde im tiefsten Grün.
Mhm.
Also wirklich, und nicht dieses Bürgerpark-Grün, sondern wirklich am Feldrand stehen Grün und oder hüpft gerade ein Reh über die Wiese.
Ja.
Und das ist, was ich an Bremen-Nord liebe, ist das, diese Mischung aus Stadt und Natur. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen besonderen Lieblingsort habe, aber wirklich dieses Ringsrum, dieses Grün, also ist egal in Bremen-Nord, wo du bist, egal in welche Himmelsrichtung du gehst, du bist in kürzester Zeit wirklich in der Natur. Lass es Lesum-Brook sein, die Ecke, also ringsrum um die Lesum mit dem Knupspark oder nach Leuchtenburg raus, wo die ganzen Bauernhöfe auch stehen, mit dem Schloss Schönebeck daneben. das ist wirklich, was ich am Bremen Nord wirklich schätze und was für mich auch, wo die Stadt für mich ein Ausschlusskriterium wäre, dass es mir zu gedrungen ist. Mhm. Also wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass ich in Bremen Nord einen speziellen Platz habe, sondern ey, wirklich diese Nähe zur Natur ist das, was mich da wirklich glücklich macht. Ich bin seit 8 Monaten stolzer Hundebesitzer, da lernt man das auch mal ganz neu kennen. Und also uns gehen nicht die Strecken aus, wo man mit dem Hund langgehen kann. Mhm.
Gibt es noch so eine Strecke, so Fegesacker Schweiz rein oder irgendwas, wo man jetzt sagen könnte, das ist was, was nicht in dem, nicht der erste Satz im Reiseführer ist für Hunde? Cool.
Lesumbrook. Mhm. Also quasi zwischen den Stahlwerken und Fegesack. Mhm. Da liegt dann noch die Lesum, da kommt man über ein Sperrwerk und dann bist du wirklich, wenn man da zum Beispiel den Öko-Naturfahrt nimmt, da bist du wirklich in der tiefsten Pampa. Wenn es gerade richtig geregnet hat, brauchst du auch Gummistiefel, um da lang zu kommen.
Ah.
Und das ist quasi das Weser, also das Werderland ist das. Ich war, also Schönebecker Schloss, die Gegend ist noch wunderschön, aber das ist genau das, was in jedem Reiseführer ist, was drinsteht. Deswegen würde ich sagen, Richtung Lesumbrook. Da wohnt mein Vater mit seinem Hausboot. Das heißt, da ist auch sowas wie Familie direkt um die Ecke. Und es ist einfach unfassbar schön da.
Mhm. Ich finde auch die Fahrradstrecken dann da an der Lesum sehr.
Genau.
Ist mir auch schon aufgefallen, dass da immer mal wieder so kleine, auch Biergärten oder so kommen. Mhm. So kleine Segelvereine, Bootsvereine, die so ein bisschen was anbieten. Wenn jetzt eine klassische Frage ist, dann auch immer: Ja, jetzt kommt Besuch aus Wien oder Amsterdam oder Stockholm und will jetzt mal so Bremen kennenlernen. Wie würde da so eine Tour sein? Gibt es da noch so ein paar Highlights, die man vielleicht mitnehmen würde? Doch noch mal nach Bremen rein vielleicht?
Wie gesagt, Bremen ist, ich bin super selten in der Stadt. Also gerade verkehrstechnisch vermeide ich es wirklich, Bremen Nord zu verlassen, weil es wirklich Horror ist momentan.
Ja.
Ich würde immer Bremen Nord befehlen.
Alles klar. So soll es sein.
Also natürlich, gerade wenn es um Gastronomie geht, ist die Stadt wirklich im Vorteil. Mhm. Also gerade die Vielfältigkeit, die es hier gibt. Aber ich sag mal, einmal im Monat kommt es dazu, dass ich wirklich aktiv in die Stadt reinfahre, wenn es nicht gerade irgendwie mal Ausnahmesituation ist.
Also manche haben ja auch so eine Bucketlist und sagen so, ich habe das mit meinem Co-Moderatoren, haben wir eigentlich so schon alles gesehen in Bremen, waren wir schon in jedem Kino zum Beispiel, ne? Darüber haben wir ja noch gar nicht geredet, dass die Brotbude in einem ehemaligen Kino ist. Das ist ja auch unheimlich spannend.
Also ich glaube, es gibt super viele versteckte Orte.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt auch niemanden, der die alle kennt. Also ich glaube, das macht es auch eben aus, dass es eben Insiderwissen ist, dass das nicht jeder weiß, sondern dass eben immer die Kreise, in denen du dich bewegst, die das empfehlen können.
Ja, ja. Ich hatte einen Gast aus dem Planetarium, der meinte so, er würde so gerne, er weiß, es geht nicht, aber er wäre so gerne mal auf diesem Fernsehturm, in Walle, den Fernsehturm, da würde er gerne einfach rauf. Das fände er so cool.
Glaube ich, es ist ein abgefahrene Aussicht sein.
Ja, und genau, aber es ist einfach nicht, es ist ja nicht vorgesehen und so, weil das ist so sein Traum. Und der hatte mir die ganze Zeit immer das Metalhenge empfohlen, ne? Wie gesagt, da war ich auch so, ja, eigentlich muss ich das kennen. Und da war ich immer, ich kenne das auch, aber ich war da noch nie. Und genau, das hat jeder so seine Dinge, die er noch nicht gemacht hat. Vielleicht waren Sie schon mal mit dem Hallöver von Fegesack nach Bremerhaven? Oder bis Elsfleth vielleicht
nicht
nur?
Nicht direkt mit dem Boot, aber ich komme aus einer Seglerfamilie. Ich bin die Strecke in meiner Kindheit und Jugend sehr oft gefahren.
Okay.
Also immer spätestens in den Sommerferien war diese Strecke. Aber also mein Vater hatte sein Boot früher in meiner Kindheitstagen im Gruner Yachthafen liegen. Und wenn man dann eben zur Nord- oder Ostsee will, dann fährt man zwangsweise die Weser hoch.
Ja.
Und darf diese ganzen Orte auch mal vom Wasser aus sehen. Ist auch sehr schön.
Manchmal sieht man auch noch einen Seehund, ne? Zwischenrein.
In der Weser, also in der Außenweser würde ich sagen. Ich glaube unten in der Weser jetzt nicht direkt. Spätestens auf Helgoland gibt es sehr viele Seehunde.
Ja.
Aber die Bootstour, die habe ich noch nicht gemacht. Oder ich glaube, zur Abschlussfeier sind wir, glaube ich, damals, haben wir so eine Bootstour gemacht. Mhm. Auch so ein Ausflugsdampfer.
Okay, dann fasse ich mal zusammen. Der Blick geht Richtung Norden. Immer eher. So.
Ich würde sagen, immer eher grün. Also ich, ja. Ich habe mich häufig gestellt. Also ich kann für mich beantworten, dass ich niemals freiwillig in die Stadt ziehen würde. Das wäre für mich ein Punkt, wo ich sagen muss, es ist für mich wirklich zu eng, zu gedrungen. Aber ob ich woanders glücklich werden könnte, und ich glaube, das könnte ich, aber mir wäre weiterhin wichtig, wirklich nah am Grün zu sein. Das ist, glaube ich, für mich eine Grundvoraussetzung. Also es ist nicht mal zwingend Bremen, also auch wenn man in die andere Richtung nach Bremen rausfährt, irgendwie Fischerhude oder so,
ja.
Da gibt es ja auch wunderbare Gegenden. Ich würde sagen, es ist der Speckgürtel um Bremen-Nord rum.
Das verstehe ich. Dann können wir eigentlich nur noch uns freuen drauf, endlich mal den Wecker zu stellen und rechtzeitig da zu sein, um ein frisches Brötchen zu kriegen.
Richtig. Immer von 7 bis 14 Uhr. Samstags sogar nur bis 12.30 Uhr. Und nur solange der Vorrat reicht.
Und wann gibt es immer Kanelbrötchen? Gibt es die immer?
Jeden Tag. Jeden Tag. Das ist so ein Klassiker, den gibt es immer.
Und wie sollen wir die essen?
Ich muss mal meinen Vater denken, der isst die immer mit Fleischsalat.
Nein, das gibt es.
Hört's bei mir auf.
Gibt es ja die Liste von, wie isst man ein Kanelbrötchen? Müssen wir auf jeden Fall noch
ich
einmal.
Ich empfehle Marmelade.
Marmelade, Klassiker. Fleischsalat. Wow.
Kann man auch ganz ohne essen, ohne Probleme.
Ja.
Sonst gibt Erdnussbutter und Nutella, habe ich auch schon gehört.
Ja.
Aber das muss ja jeder für sich selber wissen.
Das heißt, ich würde das als Tipp mitnehmen für eine Bremensie, dass man sagt, Kanelbrötchen ist wirklich in Bremen ein wichtiges Thema.
Was dem Hamburger das Franzbrötchen ist, ist, glaube ich, bei uns das Kanelbrötchen. Hat ja so ein bisschen den Ursprung, dass Bremen eine Handelsstadt war, also früher eine sehr starke Handelsstadt war, wo eben auch dieses Gewürz Zimt irgendwann ankam. Und die Hamburger haben ja Franzbrötchen draus gemacht, die Bremer haben ja Kanelbrötchen draus gemacht. Ich glaube, wir sind nur nicht so stark darin, das so zu pflegen. Also es ist relativ rar geworden an sich, glaube ich.
Es gibt noch keine Kanel-Brothers, oder?
Ich finde auch qualitativ wird es langsam teilweise schwierig, bei dem, was ich so sehe. Also klassisch ist es ja ein weiches Brötchen mit einer Zimtkruste drumherum.
Ja.
Und es gibt da inzwischen so komische Zimtflakes aus der Backindustrie, die werden dann noch mal reingeworfen. Also es ist halt weit weg vom Original, glaube ich, inzwischen. Aber das ist was hier, glaube ich, kulturell relativ schwach. Also ich will nicht sagen, Bremen hat keine Kultur, aber wenn ich Bremen vergleiche mit anderen Städten, wie zum Beispiel Wien, was vorhin gefallen ist, oder Hamburg, die haben eine starke Kultur und die Kultur, die präsentieren sie auch sehr gut. Ich glaube, wenn ich an Bremen denke, denke ich zuerst an Grünkohl und dann kommt da nicht mehr so viel.
Naja, an den Klaben kann man auch schon durchaus denken, finde ich.
Aber
An die Fischfrikadelle.
Richtig, aber wenn ich jetzt einen Bremer frage, was ein Dresdner Christstollen ist, dann weiß er sofort, was gemeint ist. Wenn ich einen Dresdner frage, was ein Bremer Butterklaben ist, dann wird es da schon eher schwierig.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, das ist der Ausgangspunkt für einen Kanelbrötchen-Hype jetzt. Bin ich dafür.
Ja, bin ich dabei, ja.
Wir beschließen das in diesem Podcast, dass es jetzt so sein wird. Da freue ich mich drauf. Ja, gut. Dann, ich habe noch eine Frage. Es gibt ja diese Spritzkuchen neben den Pfannkuchen. Nee, Berliner sagt man hier. Neben den Berlinern. Hier heißen die Victoria.
Ja.
Warum heißen die Victoria?
Keine Ahnung.
Keiner kann mir das. Also gibt es irgendwo so einen Backhistoriker, den ich fragen kann? Gibt es in Bremen jemanden?
Also das ist ja
ich verstehe das nicht.
Es sind ja meistens auch immer nur Geschichten, die dahinter stehen.
Ja.
Also Emotionen verkaufen sich ja gut. Das haben auch die Bäckermeister früher schon verstanden. Dementsprechend gibt man den Sachen irgendeinen Namen von einer Königin oder wo es dann auch herkam.
Ja, ja.
Und das ist dann so.
Also aber das heißt ja nur hier so. Also woanders heißt das nicht Victoria.
Ich kenne den Namen nicht anders.
Ich bin total, als ich das erste Mal beim Bäcker hier war, war ich so, was ist, wie, also ich soll jetzt Victoria sagen, okay.
Woher der Name kommt,
verstehe
es auch nicht.
Bei Kanel kann man sich's ja noch so denken, ne? Das kommt ja von dem Wort Zimt, wie auch auf Französisch oder in vielen anderen Sprachen ist dann Kanel und dann ist das klar. Aber Victoria, ja, spannend. Okay.
Habe ich mich auch schon gefragt, habe ich auch keine Antwort drauf gefunden, tatsächlich.
Okay.
Aber so ist es mit der Kleinstadterei. Also überall ist ein anderer Name.
Ja.
Also ich finde es witzig. Also wenn ich habe meinen Meister in Weinheim gemacht, das ist ja ein nördliches Baden-Württemberg. Mhm. Da ist die Bäckerei-Fachschule vom Dachverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Und da war eben ganz viele Leute deutschlandweit, also wir hatten irgendwie alles dabei. Und alleine, wie das Ende vom Brot heißt. Mm. Da geht's schon los.
Oh ja.
Berliner. Genau. Einzelne Brötchensorten.
Berliner, ja.
Also das da ist kann man wirklich Tage mitfüllen, das auszudiskutieren, wie denn was heißt.
Das stimmt, das stimmt. Das stimmt, aber gut. Also ich nehme eine offene Frage mit. Victoria, vielleicht kann ich das noch irgendwie recherchieren und danach dann noch auflösen am Ende des Podcasts oder auch nicht. Dann vielen Dank. Und wir wollen jetzt erstmal die Brottüten rascheln lassen, würde ich sagen.
Jawohl, sehr gerne.
Uns noch einen Bohnenkaffee aufbrühen dazu. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch.
Moin Renate, du hattest mich doch gefragt, warum das Spritzgebäck in Bremen Victoria heißt. Ich habe das mal nachgeschaut und tatsächlich liegt es daran, dass Queen Victoria früher immer gerne süße Gebäcke gegessen hat und genau deshalb hat man in Bremen das Spritzgebäck Victoria genannt.
Weitere Kulturtipps, Konzerte, Kino, Lesungen, Theater findet ihr auf dem Veranstaltungskalender unter www.bremen.de/Veranstaltung. Interessierte Übernachtungsgäste können sich direkt an unsere Bremen-Profis wenden. Pauschalen, Stadtführungen und Hotels finden sich auf tourismus.bremen.de. Oder ihr ruft unsere Bremen-Profis an. Unter der Telefonnummer 0421 308010 erreicht ihr sie. Das war der Bremen-Podcast. Ihr habt Fragen und Anregungen, schreibt uns via podcast@wfb-bremen.de. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung in deinem Podcast-Player des Herzens. Dieser Podcast wird herausgegeben von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.